Rainer Maria Rilke wurde 1875 in Prag geboren. Somit war er zwangsläufig Bürger der Donaumonarchie, wenn man will. Später der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber er war nie in diesem Sinne Deutscher. Er schrieb Deutsch. Das war auch alles. Die 10 Duineser Elegien sind die Vollendung von Rilkes Oeuvre. Diese Vollendung fand im Turm von Museau im Wallis statt, 1922. 3 dieser Duineser Elegien werde ich nun sprechen. Die 5., mit der ich beginne, beruht auf einer Anschauung, die Rilke 15 Jahre vorher hatte. Er hatte im Luxemburgpark eine Akrobatenfamilie gesehen, Fahrende. Er selbst war auch ein Fahrender. Er war nirgends zu Hause. Und dieses Bild hat er nicht verloren. Zumal er von Picasso ein Bild entdeckte, Les Saltimbanques, das ihn nie mehr verließ. Er überredete eine Freundin, es zu kaufen, und wenn er es sehen wollte, fuhr er zu ihr hin. Die Schilderung dieser Akrobatenfamilie ist der Rahmen zu einer inneren Schau, in der Rilke genau darstellt, wie schwer es ist, überhaupt zu sein, geschweige denn, wenn man ein Fahrender ist. Rainer Maria Rilke, die 5. der Duineser Elegien, Frau Hertha König zugeeignet. Wer aber sind sie? Sag mir, die Fahrenden, diese ein wenig flüchtiger noch als wir selbst, die dringend von früh an bringt, ein wem zuliebe niemals zufriedener Wille, sondern er bringt sie, biegt sie, schlingt sie und schwingt sie, wirft sie und fängt sie zurück. Wie aus geölter, glatterer Luft kommen sie nieder auf dem verzehrten, von ihrem ewigen Aufsprung dünneren Teppich, diesem verlorenen Teppich im Weltall. Aufgelegt wie ein Pflaster, als hätte der Vorstadthimmel der Erde dort wehe getan. Und kaum dort, aufrecht, da und gezeigt, des Dastehens großer Anfangsbuchstab. Schon auch die stärksten Männer rollte sie wieder zum Scherz der immer kommende Griff, wie August der Starke bei Tisch einen zinnenen Teller. Ach, und um diese Mitte die Rose des Zuschauens. Blüht und entblättert. Um diesen Stampfer, den Stempel, dem von dem eigenen blühenden Staub getroffenen, zur Scheinfrucht wieder der Unlust befruchteten, ihrer niemals bewussten, glänzend mit dünnster Oberfläche rein scheinlächelnden Unlust. Da, der welke, faltige Stämmer, der alte, der nur noch trommelt, eingegangen in seiner gewaltigen Haut, als hätte sie früher 2 Männer enthalten. Und einer läge nun schon auf dem Kirchhof, und er überlebte den andern, taub und manchmal ein wenig wirr in der verwitweten Haut. Aber der Junge, der Mann, als wäre er der Sohn eines Nackens und einer Nonne, prall und strammig erfüllt mit Muskeln und Einfalt. O ihr, die ein Leid, das noch klein war, einst als Spielzeug bekam, in einer seiner langen Genesungen. Du, der mit dem Aufschlag, wie nur Früchte ihn kennen, unreif, täglich hundertmal abfällt vom Baum der gemeinsam erbauten Bewegung, der rascher als Wasser in wenig Minuten Lenz, Sommer und Herbst hat, abfällt und anprallt ans Grab. Manchmal in halber Pause will dir ein liebes Antlitz entstehen, hinüber zu deiner selten zärtlichen Mutter. Doch an deinen Körper verliert sich, der es flächig verbraucht, das schüchtern, kaum versuchte Gesicht. Und wieder klatscht der Mann in die Hand zu dem Ansprung. Und eh dir jemals ein Schmerz deutlicher wird, in der Nähe des immer trabenden Herzens, kommt das Brennen der Fußsohlen ihm, seinem Ursprung, zuvor mit ein paar dir rasch in die Augen gejagten leiblichen Tränen. Und dennoch blindlings das Lächeln. Engel, o nimm's, pflück's das kleinblütige Heilkraut. Schaff eine Vase, verwahr's, stell's unter jene uns noch nicht offenen Freuden. In lieblicher Urne rühm's mit blumiger, schwungiger Aufschrift: Subrisio saltat. Du dann, Liebliche, du von den reizendsten Freuden stumm übersprungene, vielleicht sind deine Fransen glücklich für dich. Oder über den jungen prallen Brüsten die grüne metallene Seide fühlt sich unendlich verwöhnt und entbehrt nichts. Du, immerfort anders, auf alle des Gleichgewichts schwankende Wagen hingelegte Marktfrucht des Gleichmuts, öffentlich unter den Schultern. Wo, oh wo, ist der Ort? Ich trag ihn im Herzen, wo sie noch lange nicht konnten, noch voneinander abfielen, wie sich bespringende, nicht recht paarige Tiere, wo die Gewichte noch schwer sind, wo noch von ihren vergeblich wirbelnden Stäben die Teller torkeln. Und plötzlich in diesem mühsamen Nirgends, plötzlich die unsägliche Stelle, wo sich das Reine zu wenig unbegreiflich verwandelt, umspringt in jenes Leere zu viel, wo die vielstellige Rechnung zahlenlos aufgeht. Plätze. O Platz in Paris, unendlicher Schauplatz, wo die Modistin, Madame Lamour, die ruhlosen Wege der Erde, endlose Bänder schlingt und windet und neue aus ihnen Schleifen erfindet, Rüschen, Blumen, Kokarden, künstliche Früchte, alle unwahr gefärbt für die billigen Winterhüte des Schicksals. Engel, es wäre ein Platz, den wir nicht wissen. Und dorten, auf unsäglichem Teppich, zeigten die Liebenden, die's hier bis zum Können nie bringen, ihre kühnen, hohen Figuren des Herzschwungs, ihre Türme aus Lust, ihre längst, wo Boden nie war, nur aneinander lehnenden Leitern bebend und könnten's. Vor den Zuschauern rings, unzähligen, lautlosen Toten. würfen die dann ihre letzten, immer ersparten, immer verborgenen, die wir nicht kennen, ewig gültigen Münzen des Glücks vor das endlich wahrhaft lächelnde Paar auf gestilltem Teppich. Die neunte Elegie, die wir nun hören werden, handelt vom Dasein. Rilke unterscheidet zwischen dem Säglichen und dem Unsäglichen. Wir könnten sagen, dem Sagbaren und dem Unsagbaren. Das heißt, der Mensch sieht viel mehr und nimmt viel mehr wahr, als äußerlich betrachtbar ist. Er sieht tiefer. Die neunte Elegie. Warum, wenn es angeht, also die Frist des Daseins hinzubringen, als Lorbeer, ein wenig dunkler als alles andere Grün, mit kleinen Wellen an jedem Blattrand, wie eines Windes Lächeln. Warum dann menschliches Müssen und Schicksal vermeidend sich sehnen nach Schicksal? O, nicht, weil Glück ist, dieser voreilige Vorteil eines nahen Verlusts. Nicht aus Neugier oder zur Übung des Herzens, das auch im Lorbeer wäre. Aber weil Hiersein viel ist und weil uns scheinbar alles das Hiesige braucht, dieses Schwindende, das seltsam uns angeht, uns die Schwindendsten. Einmal jedes, nur einmal, einmal und nicht mehr. Und wir auch, einmal, nie wieder. Aber dieses einmal gewesen zu sein, wenn auch nur einmal irdisch gewesen zu sein, scheint nicht widerrufbar. Und so drängen wir uns und wollen es leisten, wollen's enthalten in unseren einfachen Händen, im überfüllteren Blick und im sprachlosen Herzen. Wollen es werden. Wem es geben? Am liebsten alles behalten für immer. Ach, in den anderen Bezug, wehe, was nimmt man hinüber? Nicht das Anschauen, das hier langsam erlernte, und kein hier Ereignetes, keins. Also die Schmerzen, also vor allem das Schwersein, also der Liebe lange Erfahrung, also lauter Unsägliches. Aber später, unter den Sternen, was soll's? Die sind besser unsäglich. Bringt doch der Wanderer auch vom Hange des Bergrands nicht eine Handvoll Erde ins Tal, die allen unsägliche, sondern ein erworbenes Wort, reines, den gelben und blauen Enzian. Sind wir vielleicht hier, um zu sagen, Haus, Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, höchstens Säule, Turm. Aber zu sagen, versteh's, oh, zu sagen so, wie selber die Dinge niemals innig meinten zu sein. Ist nicht die heimliche List dieser verschwiegenen Erde wenn sie die Liebenden drängt, dass sich in ihrem Gefühl jedes und jedes entzückt? Schwelle. Was ist's für zwei Liebende, dass sie die eigene ältere Schwelle der Tür ein wenig verbrauchen, auch sie, nach den vielen vorher und vor den künftigen? Leicht. Hier ist des säglichen Zeit, hier seine Heimat. Sprich und bekenn, mehr als je fallen die Dinge dahin, die erlebbaren. Denn was sie verdrängend ersetzt, ist ein Tun ohne Bild. Tun unter Krusten, die willig zerspringen, sobald innen das Handeln entwächst und sich anders begrenzt. Zwischen den Hämmern besteht unser Herz, wie die Zunge zwischen den Zähnen, die doch dennoch die Preisende bleibt. Preise dem Engel die Welt, nicht die unsägliche. Ihm kannst du nicht groß tun mit herrlich Erfühltem. Im Weltall, wo er Fühlender fühlt, bist du ein Neuling. Drum zeig ihm das Einfache, das von Geschlecht zu Geschlechtern gestaltet, als ein unsriges lebt, neben der Hand und im Blick. Sag ihm die Dinge. Er wird staunender stehen, wie du standest bei dem Seiler in Rom oder beim Töpfer am Nil. Zeig ihm, wie glücklich ein Ding sein kann, wie schuldlos und unser, wie selbst das klagende Leid rein zur Gestalt sich entschließt, dient als ein Ding oder stirbt in ein Ding und jenseits selig der Geige entgeht. Und diese von Hingang lebenden Dinge verstehen, dass du sie rühmst. Vergänglich trauen sie ein rettendes Uns, den Vergänglichsten, zu. Wollen, wir sollen sie ganz im unsichtbaren Herzen verwandeln, in, o unendlich in uns, wer wir am Ende auch seien. Erde, ist es nicht dies, was du willst? Unsichtbar in uns erstehen? Ist es dein Traum nicht, einmal unsichtbar zu sein? Erde, unsichtbar. Was, wenn Verwandlung nicht, ist ein drängender Auftrag? Erde, du Liebe, ich will. O glaub, es bedürfte nicht deiner Frühlinge mehr, mich dir zu gewinnen. Einer, ach, ein einziger ist schon dem Blute zu viel. Namenlos bin ich zu dir entschlossen, von weit her. Immer warst du im Recht. Und dein heiliger Einfall ist der vertrauliche Tod. Siehe, ich lebe. Woraus? Weder Kindheit noch Zukunft werden weniger. Überzähliges Dasein entspringt mir im Herzen. Die 10. Elegie handelt vom Sterben, nicht vom Tod, vom Sterben. Sie zeigt im Grunde den Weg in den absoluten Tod. Dabei streift Rilke vor allen Dingen einen Punkt: die Klage, die Trauer, die heute so gern übergangen wird. Die 10. Elegie. dass ich dereinst an dem Ausgang der grimmigen Einsicht Jubel und Ruhm aufsinge zustimmenden Engeln, dass von den klargeschlagenen Hämmern des Herzens keiner versage, an weichen, zweifelnden oder reißenden Seiten, dass mich mein strömendes Antlitz glänzender mache, dass das unscheinbare Weinen blühe. O, wie werdet ihr dann Nächte mir lieb sein, Gehärmte, dass ich euch Kniende nicht, untröstliche Schwestern, hinnahm, nicht in euer gelöstes Haar mich Gelöste ergab. Wir, Vergeuder der Schmerzen, wie wir sie absehen voraus, in die traurige Dauer, ob sie nicht enden vielleicht. Sie aber sind ja unser winterwähriges Laub, unser dunkles Sinngrün, eine der Zeiten des heimlichen Jahres. Nicht nur Zeit, sind Stelle, Siedelung, Lager, Boden, Wohnort. Freilich, wehe, wie fremd sind die Gassen der Leitstadt, wo in der falschen, aus Übertönung gemachten Stille stark aus der Gussform des Leeren der Ausguss prahlt. Der vergoldete Lärm, das platzende Denkmal. O, wie spurlos zerträte ein Engel ihnen den Trostmarkt, den die Kirche begrenzt, ihre fertig gekaufte, reinlich und zu und enttäuscht wie ein Postamt am Sonntag. Draußen aber kräuseln sich immer die Ränder von Jahrmarkt, Schaukeln der Freiheit, Taucher und Gaukler des Eifers und des behübschten Glücks figürliche Schießstadt, wo es zappelt von Ziel und sich blechern benimmt, wenn ein Geschickterer trifft. Von Beifall zu Zufall taumelt er weiter, denn Buden jeglicher Neugier werben, trommeln und plärren. Für Erwachsene aber ist noch besonders zu sehen, wie das Geld sich vermehrt, anatomisch, nicht zur Belustigung nur, der Geschlechtsteil des Gelds. Alles, das Ganze, der Vorgang, das unterrichtet und macht fruchtbar. Oh, aber gleich darüber hinaus, hinter der letzten Planke, beklebt mit Plakaten des Todlos, jenes bitteren Biers, das den Trinkenden süß scheint, wenn sie immer dazu frische Zerstreuungen kauen, gleich im Rücken der Planke, gleich dahinter, ist's wirklich. Kinder spielen und Liebende halten einander. Abseits, ernst, im ärmlichen Gras. Und Hunde haben Natur. Weiter noch zieht es den Jüngling. Vielleicht, dass er eine junge Klage liebt. Hinter ihr her kommt er in Wiesen. Sie sagt, weit, wir wohnen dort draußen. Wo? Und der Jüngling folgt. Ihn rührt ihre Haltung, die Schulter, der Hals, vielleicht ist sie von herrlicher Herkunft. Aber er lässt sie, kehrt um, wendet sich, winkt. Was soll's? Sie ist eine Klage. Nur die jungen Toten, im ersten Zustand zeitlosen Gleichmuts, dem der Entwöhnung, folgen ihr liebend. Mädchen wartet sie ab und befreundet sie, zeigt ihnen leise, was sie an sich hat. Perlen des Leids und die feinen Schleier der Duldung. Mit Jünglingen geht sie schweigend. Aber dort, wo sie wohnen, im Tal, der Älteren eine, der Klagen, nimmt sich des Jünglinges an, wenn er fragt. Wir waren, sagt sie, ein großes Geschlecht, einmal, wir klagen. Die Väter trieben den Bergbau dort in dem großen Gebirg. Bei Menschen findest du manchmal ein Stück geschliffenes Urleid oder aus altem Vulkan schlackig versteinerten Zorn. Ja, das stammte von dort. Einst waren wir reich. Und sie leitet ihn leicht durch die weite Landschaft der Klagen, zeigt ihm die Säulen der Tempel oder die Trümmer jener Burgen, von wo Klagefürsten das Land einstens weise beherrscht. Zeigt ihm die hohen Tränenbäume und Felder blühender Wehmut. Lebendige kennen sie nur als sanftes Blattwerk. Zeigt ihm die Tiere der Trauer, weidend. Und manchmal schreckt ein Vogel und zieht, flach ihnen fliegend durchs Aufschauen, weithin das schriftliche Bild seines vereinsamten Schreis. Abends führt sie ihn hin zu den Gräbern der Alten aus dem Klagegeschlecht, den Sibyllen und Warnherren. Naht aber Nacht, so wandeln sie leiser, und bald mondet's empor, das über alles wachende Grabmal. Brüderlich jenem am Nil, der erhabene Sphinx, der verschwiegenen Kammer Antlitz. Und sie staunen dem grünlichen Haupt, das für immer schweigend der Menschen Gesicht auf die Waage der Sterne gelegt. Nicht erfasst es sein Blick, im Frühtod schwindelnd. Und höher die Sterne, neue, die Sterne des Leitlands. Langsam nennt sie die Klage. Hier siehe den Reiter, den Stab und das vollere Sternbild nennen sie Fruchtkranz. Dann weiter dem Pol zu, Wiege, Weg, das brennende Buch, Puppe, Fenster. Aber im südlichen Himmel, rein wie im Inneren einer gesegneten Hand, das klar erglänzende M, das die Mütter bedeutet. Doch der Tote muss fort, und schweigend bringt ihn die ältere Klage bis an die Talschlucht, wo es schimmert im Mondschein, die Quelle der Freude. In Ehrfurcht nennt sie sie, sagt, bei den Menschen ist sie ein tragender Strom. Stehen am Fuß des Gebirgs, und da umarmt sie ihn, weinend. Einsam steigt er dahin in die Berge des Urleids, und nicht einmal sein Schritt klingt aus dem Tonlosen los. Aber erweckten sie uns, die unendlich Toten, ein Gleichnis, siehe, Sie zeigten vielleicht auf die Kätzchen der leeren Hasel, die hängenden, oder meinten den Regen, der fällt auf dunkles Erdreich im Frühjahr. Und wir, die an steigendes Glück denken, empfänden die Rührung, die uns beinahe bestürzt, wenn ein Glückliches fällt.